Ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen heute Morgen. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Ich sehe viele bekannte Gesichter, ja, einige unbekannte. Ich komme aus Frankfurt, aus der Kirche des Nazareners, bin dort Laienprediger und gerne auch hier in Kelkheim immer wieder als Gastprediger zu Besuch. Ja, wenn ich Kirchenzeitungen lese, und ich lese einige hier von Hessen-Nassau oder auch vom Idea-Spektrum, dann muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund dieser Artikel oder der meisten Artikel, die ich da lese, wäre ich bestimmt kein Christ geworden. Ich finde, das ist also sowas von langweilig. Es werden manchmal Sachen gesagt, die sind alle richtig. Ja, wir sind gegen Hass, wir sind gegen Intoleranz, wir sind natürlich für liebevolles Miteinander, aber ich muss ehrlich sagen, das reißt mich alles nicht vom Hocker. Und am schlimmsten sind die kirchenamtlichen Verlautbarungen, wenn es dann ganz offiziell wird, dann ist, wenn einer Schlafprobleme hat, kann man also dann diese... Und ich denke ganz anders, gut, sagt sich immer leicht, wenn man dann mal in den Ämtern ist. Ich weiß, man muss ausgleichen, man darf keinem auf die Hühneraugen treten. Ich wollte auch nicht mit jemandem tauschen, der so ein Amt inne hat und dann allen so reden muss, dass es irgendwie allen passt. Ganz anders in den Evangelien. Mir ist mal aufgefallen, dass Jesus eine außerordentliche Gabe hatte, Geschichten zu erzählen. Ich gehe sogar so weit, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes wäre, wenn er nicht der Messias wäre, sondern wir hätten nur die Gleichnisse von Jesus. Er wäre einer der ganz Großen unter den Schriftstellern. Ich kenne keinen einzigen Schriftsteller, der mit so wenig Worten so packende und eindrückliche Geschichten erzählt. Ich hatte jetzt gerade im Religionsunterricht diese Geschichte durchgenommen von den Arbeitern im Weinberg. Das ist so genial. Weil zum Schluss kommt raus, die regen sich nicht auf, dass ihnen Unrecht geschieht, sondern die regen sich auf, dass anderen etwas passiert, was ihnen da ihrer Meinung nach gar nicht zusteht. Mit wenigen Worten, so eine Geschichte. Die Geschichten von Jesus sind kurz. Man muss sich nicht durch 1000 Seiten Roman durchquälen. Sie sind voller Licht und Leben. Was mir das Lesen von Geschichten und Romanen manchmal etwas verleidet, ist, dass viele Romane, auch von großen Schriftstellern, die wirklich gut auch erzählen können, oft sehr depressiv sind. Ich las kürzlich die Geschichte von einem Mann, der verwachsen war, er war hässlich und er verliebt sich in eine Frau, die spielt mit ihm. Zum Schluss lässt sie ihn eiskalt und berechnend fallen und er ertränkt sich. Von Thomas Mann, ja. Eine Geschichte, aber ich muss ehrlich sagen, das zieht mich so nach unten, ich kann das gar nicht immer lesen. Jesu Geschichten sind voller Licht und Leben. Der verlorene Sohn hängt sich im Schweinestall nicht auf, obwohl er allen Grund dafür hätte, sondern er kehrt zurück und dann erwartet ihn die größte Überraschung seines Lebens, nämlich dass der Vater ihn in die Arme schließt. Dann, was die Geschichten von Jesus ausmacht, oder viele von seinen Geschichten, vielleicht sogar die meisten, sie handeln von Anfang bis Ende von Gott. Aber in vielen Gleichnissen kommt das Wort Gott kein einziges Mal vor. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn kommt kein einziges Mal das Wort Gott vor, obwohl es von Anfang bis Ende von der Barmherzigkeit Gottes handelt. Und, was ja auch ein Qualitätsmerkmal der Geschichten ist, Kinder hören zu. Ich dachte manchmal, man müsste eigentlich mal so predigen können, dass die Kinder während der Predigt dabei sitzen können. Ich weiß, da bin ich auch noch meilenweit davon weg, denn wenn Kinder da sind, werden die auch schnell unruhig. Bei Jesus muss das anders gewesen sein. Da war es nicht nur so, dass die Kinder rumgezappelt sind und gesagt haben, wann sind wir endlich weg. Ja, die wollten sogar hin, die Jünger wollten die ja wegdrängen. Und mal ganz ehrlich, wenn Jesus so ein Griesgram gewesen wäre, der langweilige Geschichten oder Moralpredigten gehalten hätte, dann wären die Kinder ganz bestimmt nicht bei Jesus geblieben oder hätten zu ihm gewollt. Und was die Geschichten von Jesus eigentlich besonders macht, sie sind voller Überraschungen. Die müssen wir natürlich neu entdecken, weil wir das, zumindest soweit wir vom Kindergottesdienst und Jugendarbeit und so weiter, die Geschichten schon lange kennen, gar nicht mehr so bewusst sind, dass sie voller Überraschungen stecken. Ich will euch heute Morgen eine Geschichte vorlesen, die drei Überraschungen oder Merkwürdigkeiten in sich hat. Und wir laden euch ein, heute Morgen mit mir diese Geschichte einmal neu zu entdecken. Sie steht in Lukas Kapitel 18, Abvers 10. Das ist die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner. Da erzählt Jesus folgende Geschichte. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, eine Geschichte, kurz, voller Licht und Leben. Was das Licht ist, werden wir gleich noch sehen. Und voller Überraschungen. Und ich habe drei Überraschungen gefunden oder Merkwürdigkeiten, die wir uns heute Morgen einmal unter die Lupe nehmen wollen. Die erste Merkwürdigkeit in dieser Geschichte, dass ein Gerechter schuldig gesprochen wird. Hier tritt ein Pharisäer auf. Pharisäer ist kein Beruf, sondern eine Gruppenbezeichnung, eine bestimmte Gruppierung unter den Juden der damaligen Zeit nannte sich Pharisäer. Das heißt auf Deutsch die Abgesonderten. Sie haben sich abgesondert von den anderen, die ihrer Meinung nach zu viel Kompromisse machten mit der Welt, um den Willen Gottes zu tun, und zwar nicht nur am Sabbat, nicht nur in der Synagoge, sondern im Alltag. Und die haben es ganz genau genommen. Die sagten, die Gebote Gottes in der Tora, in den fünf Büchern Mose, die sind so heilig, dass wir einen Schutzzaun darum ziehen von noch strengeren Geboten. Das heißt, wenn wir dann diese noch strengeren Gebote aus Versehen übertreten, das ist zwar schon schlimm, aber wir haben die heiligen Gebote Gottes nicht angetastet. Also die wollten es ganz genau nehmen. Das sind die Pharisäer. Es geht also heute Morgen nicht um Atheisten. Das waren keine Atheisten, die waren sehr gläubig. Es geht auch nicht um Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, wie sie uns heute vielleicht einige vor Augen sind. Die sagen, mir ist es egal, Kirche interessiert mich nicht, wenn es einen lieben Gott gibt, von mir aus, aber für meinen Alltag hat das keine Bedeutung. Um diese Menschen geht es nicht, sondern es geht um Menschen, die sich absondern, den Willen Gottes zu tun. Vielleicht geht es heute Morgen auch um uns. Ich hatte vor vielen Jahren einmal einen Prediger gehört, der hat mit flammenden Worten gewarnt vor Partydrogen und Black-Metal-Musik. Und ich guckte mich so um und ich dachte, die Zuhörer, die sehen nicht so aus, als hätten sie heute Nacht mit Drogen Partys gefeiert. Also wir sehen auch nicht so aus, ja. Ich sehe auch niemand, vielleicht ich möchte niemand so nahe treten, der Black-Metal hört, also Hard-Rock-Musik mit satanischen Texten. Ja, da ist es immer leicht, sich zu entrüsten. Ja, die diese Musik hören, ja, die diese Drogen nehmen. Es ist immer leicht, sich über Leute zu entrüsten, die nicht da sind. Oder ich erinnere mich auch an Predigten, wo es gegen korrupte Politiker und machtgierige Manager ging. Und auch hier genügte ein Blick in die Runde, um zu sehen, da saßen ein paar alte Frauen im Gottesdienst und wir Konfirmanden. Und ich fragte, für wen ist eigentlich die Predigt? Hier sitzt doch niemand, der irgendwie Einfluss in Politik oder Wirtschaft hat. Nein, es ist immer leicht, über etwas zu predigen, was nicht da ist. Aber hier bei den Pharisäern geht es um Menschen, die sehr evangelikal wirken. Wir sondern uns ab, den Willen Gottes zu tun. Ja, und wie sieht das dann praktisch aus? Er führt es ja auf hier. Das heißt, der Pharisäer stand für sich und betete. Das ist doch gut. Wir wollen doch alle, dass wir auch mehr beten. Es wird doch immer wieder aufgerufen zum Gebet. Und er beginnt sein Gebet mit: Ich danke dir, Gott. Ist ja noch besser. Danken schützt vor Wanken. Und lesen wir nicht im Römerbrief Kapitel 1, dass es die Sünde der Heiden ist, dass sie von Gott wussten, dass sie viel Gutes von Gott empfangen haben und ihm nicht gedankt haben? Dieser Undank ist eigentlich die Ursünde der Heidenvölker. Also er dankt Gott, ist doch bestens. Was ist daran schlimm? Wir merken schon, wie merkwürdig die Geschichte ist. Wir lesen weiter, dass er ein Pharisäer ist, dass er sich abgesondert hat von der Welt. Hat er nicht das befolgt, was im Psalm 1 steht? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Ist es nicht gut, sich auch abzusondern von Menschen, die den Willen Gottes nicht tun wollen, die Spott treiben, die denen alles egal ist? Heiligung ist doch ein großes Thema auch bei uns. Dann sagt er: Ich danke dir, dass ich kein Räuber und Betrüger bin. Sehr gut. Er hat noch niemandem was weggenommen. Im Gegenteil, er sagt sogar: Ich gebe dem Zehnten von allem, was ich einnehme. Also er hat niemandem etwas weggenommen, sondern er hat sogar gegeben, großzügig, den Zehnten, wie es im Gesetz steht. Ich sage mal ganz ehrlich, ich glaube, dass wenn alle Christen ihren Zehnten geben würden, hätten wir keine Finanzprobleme in den Gemeinden, in den Missionswerken und in den Glaubenswerken. Ich gehe sogar noch so weit, wenn jeder Christ nur 1% geben würde von dem, was er einnimmt, von mir aus auch vom Nettogehalt, 1%, wären alle Finanzprobleme auf einen Schlag beseitigt. Ich las letzte Woche eine E-Mail von einem Christen, von einem jungen Christen, der eine gut bezahlte Bankstelle aufgegeben hat, um vollzeitlich Gott zu dienen. Dem wurde jetzt gekündigt, weil das Missionswerk, bei dem er tätig war, kein Geld mehr hat. Die Spenden sind sehr rückläufig gewesen. Wenn jeder Christ nur 1% geben würde, wären diese ganzen Probleme weg. Und wenn jeder Christ den Zehnten geben würde, dann müssten wir beten: Herr, zeige uns, was wir mit dem vielen Geld machen sollen. Solche Gebete wären schön. Ist das nicht vorbildlich, wie der Pharisäer handelt? Er gibt den Zehnten von allem. Er begeht weiter, sagt er, keinen Ehebruch. Wie viele Familien sind kaputt gegangen durch Seitensprünge? Ist doch vorbildlich. Und dann macht er noch etwas, wo er sogar uns Evangelikalen noch weit voraus ist: Er fastet. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gefastet habe. Ich habe schon mal gefastet, aber es ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wann es war. Jesus sagt, wenn euer Gebet wirklich ernsthaft sein soll und etwas ganz besonders Großes ist, was wir beten, dann ist es selbstverständlich in der Bibel, dass gefastet wurde beim Beten. Ich zeige aber nicht mit dem Finger auf euch, sondern auf mich selbst. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein ernsthaftes Gebet mit Fasten untermalt habe. Fasten setzt Kräfte frei. Ich habe das schon mal gemacht. Also es ist eine andere Sache zu beten, wenn man einmal eine gewisse Zeit auf etwas verzichtet. So, jetzt ist doch merkwürdig. Ich sage, die Geschichten Jesu sind merkwürdig. Der Pharisäer macht eigentlich alles, was uns Vorbild sein kann. Er betet, er dankt, er fastet, er gibt den Zehnten, er ist seiner Ehe treu. Jesus, was ist das Problem? Denn Jesus sagt, er ging nicht gerechtfertigt in sein Haus. Nicht gerechtfertigt heißt, er ist verloren. Nicht gerechtfertigt heißt, Gott spricht ihn schuldig. Ich habe den Vers 9 noch weggelassen. Der ist auch hier nicht abgedruckt, habe ich absichtlich gemacht. Denn wem erzählt Jesus dieses Gleichnis? Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Das Problem ist nicht, dass er treu war, dass er einen Zehnten gegeben hat, dass er gebetet hat und gedankt hat, sondern das Problem war geistlicher Hochmut, Stolz und Verachtung anderer. Ist uns das so fremd? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir nicht. Ich habe schon oft gedacht, was ein Glück, dass ich nicht so bin wie der oder wie die. Und ich weiß, es lachen einige, also so ganz fremd ist es euch vielleicht auch nicht. Und ich habe schon oft erfahren, dass Gott in meinem Leben Probleme und manchmal regelrecht große Schwierigkeiten zulässt, um mich mal von dem hohen Ross einmal herabzuholen. Ich habe alte Predigten von mir, von vor fast 30 Jahren sind die alt. Da ist alles richtig in den Predigten. Aber ich muss ehrlich sagen, eines gefällt mir nicht. Und das ist das, wenn man jung ist, ist man vielleicht auch noch etwas eingebildeter, dieses Abqualifizieren anderer Leute. Und heute weiß ich, alles, was ich damals angeprangert habe, bin ich selber in der Lage, auch selbst zu tun. Und wenn es nicht die Partydrogen sind und es Black-Metal-Musik ist, dann sind es andere Dinge, die genauso schlimm sind. Brauchen nicht immer auf die Drogenabhängigen herabzusehen. Geiz ist genauso schlimm. Nur merkt man es nicht so. Wenn jemand drogenabhängig ist, sieht man es ihm gleich an. Wenn jemand geizig ist, wird er vielleicht sogar noch gelobt, er ist ein sparsamer Mensch. Also der geistliche Hochmut ist ein Gift, das tief in uns steckt. Das ist merkwürdig. Also hier Jesus spricht einen Gerechten schuldig, weil er sich über andere erhebt. Das zweite Merkwürdige ist, ein Schuldiger wird gerecht gesprochen. Jesus sagt über diesen Zöllner, er ging gerechtfertigt zurück, das heißt gerecht gesprochen. Dieses Wort gerechtfertigt ist ein juristischer Akt. Wenn ein Richter dich freispricht, dann ist das eine Festsetzung, die gilt. Man kann natürlich noch an eine höhere Instanz gehen, aber wenn die höchste Instanz, sagen wir mal hier in Deutschland, die höchste Instanz dich freispricht, kannst du nicht noch einmal für dieselbe Sache angeklagt werden. Geht nicht. Jesus spricht den Zöllner, den Schuldigen, gerecht. Ein Zöllner ist nicht der brave deutsche Zollbeamte, der seine Pflicht tut, sondern man muss das eher, ich habe mich in der Vorbereitung der Predigt einmal näher damit auseinandergesetzt, Zöllner ist auch eine irreführende Übersetzung. Eigentlich sind das Steuereintreiber gewesen. Die Römer haben in den ihnen besetzten Gebieten eine Kopfsteuer verlangt. Und diese Kopfsteuer wurde von Einheimischen, die diese Steuereinnahme gepachtet haben, eingetrieben. Und das sah also, wenn die Informationen, die ich mir geholt habe, stimmen, sah das so aus. Da kam der Steuereintreiber in die Häuser, hat sich genau angeguckt, was steht da rum, wie sind die Vermögensverhältnisse und hat dann eine Kopfsteuer festgesetzt, je nach Vermögen. Und da hatte er relativ freie Hand. Das heißt, er hat nicht nur die römische Staatskasse gefüllt, sondern auch seine eigenen Kassen. Wenn jemand nicht bereit war, das Geforderte zu bezahlen, dann bekam dieses Haus am nächsten Tag Besuch, aber nicht vom Steuereintreiber, sondern von der römischen Legion, von Legionären. Und dann wurde nicht lang gefackelt, wenn es sein musste. Das waren also keine braven Zollbeamten, die ihre Pflicht tun. Es waren wirklich gemeine, skrupellose Betrüger. Ein Zöllner hat für seine damaligen Landsleute nichts, aber auch gar nichts Liebenswürdiges an sich. Das waren Menschen, die waren verhasst. Und ich glaube, ich würde auch jemanden hassen, der in mein Haus geht und einfach alles mitnimmt, ansonsten mit Gewalt droht. Und diese Kopfsteuereintreiber ohne irgendwelche Skrupel, der kommt in den Tempel und schlägt sich an die Brust. An die Brust schlagen ist ein Zeichen tiefster Reue und Umkehr. Das heißt, das war ein Mensch, der durch welche Umstände auch immer zu der Erkenntnis gekommen ist, was ich in meinem Leben getan habe, war ein schlimmes Verbrechen gegen die Menschheit und gegen meine eigenen Volksgenossen. Das Haus, in dem ich sitze und der Luxus, in dem ich wohne, ist alles Diebesgut, das ich gestohlen habe von Menschen, die ich vielleicht sogar in den Ruin getrieben habe mit meiner Steuereintreiberei. Es heißt, er hielt die Augen gesenkt. Und wann halten wir die Augen gesenkt? Es ist dann, wenn wir uns schämen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn Gerichtsverhandlungen gefilmt werden in Nachrichten, dann gehen manchmal die Angeklagten so in den Gerichtssaal. Manche haben auch ihre Jacken über den Kopf gezogen, um bloß niemanden zu sehen und auch nicht gesehen zu werden. Tiefste Scham und Reue. Ja, Lukas. Ach so, übrigens, er betet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und in der Bibel ist das so, wenn ein Psalmvers genannt wird, ist der ganze Psalm gemeint. Und welcher Psalm fängt mit an, Gott sei mir Sünder gnädig? Es ist der, den wir vorhin auszugsweise gehört haben, das ist der Psalm 51. Der fängt an, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Und dann kommt dieses, verwirf mich nicht vom Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das heißt, der Zöllner hat nicht nur diesen einen Satz gesagt, sondern er hat den Psalm 51, diesen Bußpsalm, gebetet. Lukas erzählt als einziger diese Geschichte von dem von Zachäus, gerade ein Kapitel weiter. Das war nämlich genau einer von derselben Sorte. Und dieser Zöllner war auf einem Baum. Er wollte Jesus sehen. Das heißt, das ist genau dieselbe Geschichte wie hier im Gleichnis. Und Jesus kehrt dann in seinem Haus ein und es geschieht eine tiefgreifende Umkehr und auch Änderung. Er gibt das, was er gestohlen hat, doppelt zurück. In Kapitel 19 könnt ihr das nachlesen. Ja, das ist so, dass Jesus der Arzt nicht für Eingebildete, sondern für wirkliche Kranke ist. Für eingebildete Kranke brauchst du keinen Arzt. Du brauchst vielleicht einen Psychologen oder einen Seelsorger. Aber wenn jemand wirklich krank ist, braucht er einen wirklichen Arzt. Und das ist das Zentrum der Reformation. Ich will dieses Jahr in jeder Predigt mindestens einmal auf die Reformation eingehen, weil das genau das Thema ist, das Martin Luther und seine Mitstreiter und Nachfolger ins Zentrum gestellt haben, die Rechtfertigung des Sünders. Martin Luther sagt, mit der Rechtfertigung des Sünders steht und fällt die Kirche. Über alles, vieles kann man streiten, aber die Rechtfertigung des Sünders ist das Zentrum. Und dann sagt er, und das ist ein Satz, den man auswendig lernen kann, Gott rechtfertigt den Sünder um Christi willen, indem er im Sünder Glauben schafft. Und der Glaube ist der rettende Glaube, der die Umkehr und die Neuausrichtung in sich trägt. Und Rechtfertigung ist nicht eine schöne Lehre, sondern es ist eine Erfahrung, die unser ganzes Leben prägen soll. Es hat nämlich Folgen. Der Sünder, der hier begnadigt wird, der gerechtfertigt in sein Haus zurückgeht, vielleicht ist es derselbe, von dem im Kapitel 19 berichtet wird. Er sagt, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Und in diesem Gleichnis kommt zweimal das Wort heute vor und einmal das Wort muss. Ich muss heute in deinem Haus einkehren, du Betrüger, Zachäus. Musste nicht Christus dieses leiden? Es ist der göttliche Heilswille. Er musste in das Haus gehen, weil er gekommen ist, die Sünder zu rufen. Und heute muss ich in deinem Haus einkehren. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Weihnachten liegt hinter uns. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist ein ganz besonderes Heute, das nicht irgendwie machbar oder wiederholbar oder irgendwie verfügbar ist. Und das dritte und letzte Merkwürdige, Jesus erzählt das Gleichnis nicht einer Gruppe von Verbrechern oder Schuften, er erzählt das Gleichnis nicht auf einer Zöllner Hauptversammlung, sondern er erzählt es frommen Leuten, die sich auf ihre Frömmigkeit etwas einbilden. Ich gehe mal so weit, er erzählt das Gleichnis, wenn ich sage uns, ich sage mal, er erzählt das Gleichnis mir. Unsere Gefahr, meine Gefahr ist der Hochmut. Aber ich möchte kein hochmütiger Pharisäer sein, sondern ein glaubwürdiger Christ. Wie komme ich dahin? Und das Interessante ist, dass Jesus jetzt auch sagt, wie man dahin kommt, dass wir nicht da trauernd unser ganzes Leben in dieser Falle stecken, geistlicher Hochmut. Ich kenne ein sehr gutes Heilmittel gegen geistlichen Hochmut und das steht genau hier im Anschluss an dieses Gleichnis. Zunächst mal ist es, dass Gott Schwierigkeiten in unser Leben bringt. Das dämpft schon manches. Wenn du im Krankenhaus liegst, ist mit Hochmut nicht viel. Ja? Nein, aber es geht darum, was können wir tun? Und Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das kann man falsch verstehen, indem man sagt, ich muss mich jetzt schlecht machen. Stell mich vor den Spiegel und sag, was bist du für ein blöder Hund? Du bist sowieso nichts, du kannst nichts, du warst noch nie was. Also wenn ihr das jeden Tag macht, dann werdet ihr alles andere als glücklich werden. Nee, ich glaube, dieses Selbsterniedrigen und erhöht werden hat nichts damit zu tun, dass wir uns schlecht machen oder irgendwas erfinden oder gar in selbsterfundenes Sündenbewusstsein reinsteigern, dass wir uns schuldig fühlen über Dinge, die gar nicht passiert sind. Ich glaube, dieses Selbsterniedrigen hat was damit zu tun, dass wir uns selbst erkennen und dankbar werden. Das Selbsterniedrigen heißt, ich stelle mich mal auf die Stufe von diesen ganzen Leuten, die solche Dinge tun wie dieser Steuereintreiber. Ich mache es mal konkret. Versuch mal im Geist dich auf die Stufe zu stellen von Menschen, die im Gefängnis sitzen, jetzt. Und zwar nicht, weil sie unschuldig sind, sondern weil sie vielleicht sogar gemordet haben. Es gibt ganz furchtbare Sachen. Es gibt sogar Leute, die haben Kinder ermordet, sitzen im Gefängnis. Selbst erniedrigen, kannst du dich auf die Stufe stellen, das tut schon ziemlich weh. Und dann frag dich mal, warum bist du nicht jetzt an deren Stelle? Warum habe ich nie ein Verbrechen begangen? Ist es, weil ich besser bin als die? Und dann heißt es selbst erniedrigen, ich erkenne, dass der einzige Grund, warum ich nicht im Gefängnis sitze, ist, weil Gott mich bewahrt hat. Ich habe ein gutes Elternhaus gehabt. Ich bin in stabilen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ich habe schon von früh an Kunst und Kultur kennengelernt. Ich durfte Bildung erleben. Ich habe einen Beruf, der mich ausfüllt. Und noch vieles mehr. Und das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Ich habe keine Verbrechen begangen, weil ich beschenkt worden bin mit Dingen, die mich davon abgehalten haben. Und ich weiß, wenn mir diese Dinge genommen werden, bin ich zu allem fähig. Es wird immer gerätselt, wie kann das denn sein, dass KZ-Aufseher, die sadistisch an Gefangenen gehandelt haben, sind auch Frauen dabei gewesen, sogar Diakonissen leider, Die haben in der Nähe dieser Vernichtungslager Erholungsheime gehabt. Da gibt es jetzt Filmmaterial, da sitzen die abends in gemütlicher Runde zusammen, da wird geschunkelt und gesungen. Und dann fragt man sich, wie kann das denn sein? Oder Soldaten an der Front, es war 2002, als diese furchtbaren Bilder aus dem Irak hierher kamen, wo amerikanische Soldaten so furchtbare Dinge, sadistische Dinge begangen haben und die Zeitungen schrieben, ja, der verantwortlich war, ist bekannt als liebensvoller Familienvater und Freund. Gott hat diese Dinge, die uns bewahren, weggenommen und im Krieg, da wird ja viel genommen. Oder noch ein Beispiel, es gab in Deutschland vor 1918 keine politischen Morde, obwohl auch viel Unzufriedenheit da war. Nach dem Ersten Weltkrieg lest man ein Geschichtsbuch, wie viele politische Morde begangen wurden. Da waren die Hemmungen weg. Da waren viele mit Fronterfahrungen. Die haben viele Leute erschossen und dann kam es dann auf einen mehr oder weniger auch nicht darauf an. Das heißt, stell dich mal auf die Stufe mit diesem Zöllner oder mit anderen Betrügern, Mördern und danke für die Bewahrung. Danke, Herr, dass du mich davor bewahrt hast. Und bitte bewahre mich auch weiterhin, denn ich kann nichts garantieren. Es kann sein, dass mir morgen diese ganze Bewahrung weggenommen wird und dann werde ich auf einmal sehen, dass ich ganz schnell auf derselben Stufe mit denen stehe, die ich so sehr verachtet habe. Wir können mit Dank für die Bewahrung, und das ist der rechte Dank, den Geist des Hochmuts mit einem Tritt vor die Tür schmeißen. Und das heißt sich selbst erniedrigen. Ich danke dir, Herr, nicht, dass ich besser bin als der, sondern dass du mich vor so vielen Dingen bewahrt hast, die mich in dieselbe Situation ganz schnell gebracht hätten. Und das feiern wir im Abendmahl. Ich leite da über Wer würdig zum Tisch, wer unwürdig zum Tisch des Herrn kommt, ist nicht derjenige, der weiß, dass er von Natur aus unwürdig ist, sondern wer unwürdig zum Tisch des Herrn kommt, ist gerade derjenige, der meint, die bewahrende Gnade Gottes nicht zu bedürfen und der auf andere herabsieht. Darum sage ich nachher nichts mehr zu diesem Wort. Es geht nicht darum, dass wir perfekt zum Abendmahl, dann dürfte keiner kommen, sondern in diesem Bewusstsein, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und wo ich auf deinen Wegen war, ist es deiner Führung und deiner Gnade zu verdanken. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Amen. Wir werden jetzt noch